Radio SRF.
Radio SRF, Echo der Zeit mit Beat Zoltermann. Weitere heikle Fälle beim bundeseigenen Rüstungskonzern RUAG. Erneut steht die Munitionsabteilung im Fokus. Dürfen wir vorstellen, Stefan Brubacher, Schattenbundesrat.
Er liest von morgen früh bis abends spät Informationen, er ist schnell im Denken, sein Ziel ist immer Erfolg zu haben.
Sagt FDP-Ständerat und Weggefährte Philipp Müller. Dann Italien und der Terrorismus. Bei Razzien werden Personen verhaftet, die etwas mit dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin zu tun haben sollen. Google und die Medien. Der Suchmaschinenkonzern sucht die Nähe zu Journalisten. Mit welcher Absicht? Und Weltraumschrott auf dem Weg zur Erde. Müssen wir uns Sorgen machen? Letzte Woche wurde bekannt, dass ein Mitarbeiter der bundeseigenen Schweizer Rüstungsfirma RUAG illegale Waffengeschäfte in Russland tätigte. Die Bundesanwaltschaft ermittelt. Doch jetzt zeigt sich, dass das kein Einzelfall war. Auch in zwei weiteren Fällen sollen RUAG-Angestellte private Zusatzgeschäfte abgeschlossen haben. Das hat die Handelszeitung publik gemacht. Bei mir ist jetzt Wirtschaftsredaktor Matthias Heim. Jedes Mal wurde in den aufgeflogenen Fällen gegen interne Sorgfaltspflichten und Richtlinien verstoßen. Wie genau?
Ja, in allen drei Fällen sollen die Angestellten krumme Geschäfte getätigt haben, und zwar hinter dem Rücken ihres Arbeitgebers, der RUAG. In zwei Fällen, einmal in Russland und einmal in den USA, sollen Mitarbeiter mit RUAG-Gütern und anderen Produkten private, nicht bewilligte Geschäfte abgeschlossen haben. Und der Gewinn aus diesen Geschäften soll mutmaßlich in die Taschen der Angestellten geflossen sein. Bemerkenswert ist zudem, dass es sich in mindestens zwei Fällen um hochrangige Mitarbeiter handelt, in Russland gar um ein Geschäftsleitungsmitglied der Munitionssparte der RUAG, in Ungarn, das ist der dritte Fall, um den Leiter der dortigen RUAG-Fabrik. Die betroffenen Mitarbeiter sind übrigens inzwischen entlassen oder freigestellt, und im Fall von Russland läuft zudem auch ein Strafverfahren, Sie haben es gesagt, durch die Schweizer Bundesanwaltschaft.
Bei der RUAG steht es offensichtlich schlecht um die Aufsicht und um die Compliance.
Ja, die Vorfälle zeigen, dass die internen Kontrollen während Jahren gelinde gesagt sehr lasch waren, und bei einem so heiklen Bereich wie Waffen und Militärgütern ist das in der Tat erstaunlich. Die eidgenössische Finanzkontrolle hatte 2016 die RUAG denn auch genau deswegen gerügt und die RUAG aufgefordert, in vielen Bereichen umgehend die internen Kontrollen zu verbessern, weil der Bund als alleiniger Besitzer der RUAG hatte sich nämlich genau vor solchen Fällen gefürchtet, wie jetzt publik wurden.
Bei einer solchen Häufung von Fällen stellt sich natürlich auch die Frage, welche Folgen hat das für die RUAG-Spitze?
Ja, für die ganz oberste Spitze bislang zumindest keine. Urs Breitmeier ist seit 2013 Chef der RUAG, ist aber seit 2006 in der Geschäftsleitung. Also genau in der Zeit, als diese drei Fälle sich mutmaßlich ereignet haben. Vergangene Woche, da war erst der Fall in Russland bekannt, sagte mir Urs Breitmeier auf die Frage, welche Konsequenzen er persönlich ziehe, Folgendes.
Ja, für mich ist es natürlich eine Enttäuschung, das ist klar, aber für mich steht die Zukunft der RUAG im Vordergrund und an der werde ich sehr stark arbeiten.
Aber die drei Fälle sind in jedem Fall ein ordentlicher Fleck in einem allfälligen Zeugnis von Urs Breitmeier. Etwas anders sieht es beim Chef der betroffenen Munitionssparte aus, bei Ammotec. Da hat sich die RUAG vom langjährigen Leiter im vergangenen Herbst getrennt.
Die Fälle ereigneten sich im Zeitraum 2010, 2014. Wenn wir in die Zukunft schauen oder heute anschauen, ist das heute alles besser?
Man muss es hoffen. Die eidgenössische Finanzkontrolle hat mir heute geschrieben, dass es allerdings noch einige Zeit brauche, bis all ihre Empfehlungen umgesetzt seien. Das zeigt auch, wie umfangreich der Forderungskatalog der Finanzkontrolle 2016 war. Und Urs Breitmeier hat dazu vergangene Woche ebenfalls Folgendes gesagt.
Ich glaube, das wäre naiv, auszuschließen, dass so etwas passiert. Aber sicher, je mehr wir in unser Compliance-System investieren, je kleiner wird die Wahrscheinlichkeit, dass ein solcher Fall passiert.
Ja, und die RUAG muss jetzt wirklich beweisen, dass eben die internen Kontrollen künftig wirken. Schließlich bleiben Waffengeschäfte und Geschäfte mit militärischen Gütern heikel. Da muss die RUAG also künftig schon sehr sorgfältig vorgehen.
Danke, Matthias Heim, für diese Informationen. Die drei RUAG-Problemfälle, die finden Sie übrigens im Detail auch online auf unserer Website www.srfnews.ch. Und damit zu den Meldungen und zu Ursula Furgler. Die Berner Gemeinde Moutier muss sich noch etwas gedulden, bis sie zum Kanton Jura wechseln kann.
Die beteiligten Kantone schreiben in einer gemeinsamen Mitteilung, der Wechsel könne erst nach 2021 stattfinden. Bevor die sogenannte Roadmap zum Kantonswechsel unterzeichnet werde, müssten die hängigen Beschwerden erledigt werden. Die Roadmap soll die Zusammenarbeit der zwei Kantone während der Verhandlungsphase regeln. Nebst der Zustimmung der Kantonsparlamente und der Stimmberechtigten beider Kantone braucht der Kantonswechsel auch die Zustimmung der Bundesversammlung. Im letzten Juni beschlossen Moutiers Stimmberechtigte den Wechsel zum Kanton Jura mit 137 Stimmen Unterschied. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe, die SKOS, kritisiert den Entscheid des Berner Kantonsparlaments, den sogenannten Grundbedarf zu kürzen. Die SKOS weist darauf hin, dass der Grundbedarf für Sozialhilfebezüger mit Statistiken des Bundes berechnet werde und keine willkürlich festzulegende Größe darstelle. Mit den Kürzungen von 8-30% stelle der Kanton Bern den nationalen Konsens zur Sozialhilfe in Frage. Das Abdrängen der Bedürftigen in die Armut verbessere weder die Integration, noch werde damit langfristig Geld gespart, so die SKOS. In der Schweiz sind letztes Jahr so viele Konkurse eröffnet worden wie seit 2008 nicht mehr. Das zeigen die neuesten Zahlen des Bundesamtes für Statistik. 2017 sind über 13.200 Firmen- und Privatkonkursverfahren eingeleitet worden, 2,6% mehr als im Vorjahr. Umgekehrt liegen die aus Konkursverfahren entstandenen finanziellen Verluste auf dem tiefsten Wert seit 1994 bei insgesamt 1,7 Milliarden Franken. Das ist rund ein Drittel weniger als noch 2016.
In Ägypten hat Amtsinhaber Abdel Fattah al-Sisi die Präsidentenwahl nach ersten Ergebnissen deutlich gewonnen.
Bei Auszählungen aus den einzelnen Provinzen des nordafrikanischen Staates liege der Stimmenanteil al-Sisis bei etwa 90%, berichten staatliche Medien. Neben dem 63-jährigen Amtsinhaber trat nur der Politiker Musa Mustafa an. Beobachter sahen in ihm einen Alibi-Kandidaten. Präsident al-Sisi wurde 2014 mit 97% gewählt. Die Regierung Estlands hat 49 russische Beamte und Funktionäre mit Einreiseverboten belegt, wegen mutmaßlicher Menschenrechtsverletzungen. Man mache damit auf die zunehmende Zahl von Verstößen gegen internationales Recht in Russland aufmerksam, sagte der estnische Außenminister. Verhängt wurden die Einreiseverbote unter anderem gegen Personen, die in den Fall Sergei Magnitsky verwickelt sind. Der russische Anwalt starb 2009 unter rätselhaften Umständen in einem Gefängnis, wo er wegen angeblicher Steuervergehen saß. Magnitsky hatte zuvor Korruptionsvorwürfe gegen Behörden erhoben. Italien will sich mit den Städten Mailand und Turin für die Olympischen Winterspiele 2026 bewerben. Das Nationale Olympische Komitee hat beim Internationalen Komitee eine entsprechende Absichtserklärung eingereicht. Neben der Walliser Stadt Sitten gehören auch Stockholm, Calgary und Sapporo zu den Kandidaten der übernächsten Olympischen Winterspiele. Die Börsendaten von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 8.741 Punkten, minus 0,2%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 1,1%. Der Euro wird zu einem Franken 17,55 gehandelt, der Dollar zu 95 Rappen 61.
Und noch das Wetter.
Morgen ist es im Norden zunächst zeitweise sonnig mit Föhn in den Alpen. Am Nachmittag werden die Wolken dichter, gegen Abend fällt Regen. Im Süden gibt es teils kräftige Regengüsse und lokale Gewitter. Die Schneefallgrenze senkt auf 1500 bis 1000 Meter. Die Temperaturhöchstwerte liegen beidseits der Alpen zwischen 9 und 13 Grad, in den Alpentälern mit Föhn bei 16 Grad.
Die Schweiz hat 7 Bundesräte und die haben je einen Generalsekretär. Bei diesen Generalsekretären laufen die Fäden zusammen, sie bündeln die Geschäfte und bereiten sie für die Bundesratssitzungen vor. Als graue Eminenzen üben sie diskret viel Einfluss aus. Oft nennt man sie deshalb sogar Schattenbundesräte. Als besonders mächtig, selbst für einen Generalsekretär, gilt Stefan Pupacher, der diese Funktion für Bundesrat Schneider-Ammann ausführt. Bundeshausredaktorin Priscilla Imboden.
Fragt man in Bundesbern nach Stefan Pupacher, so wird viel gemunkelt. Hinter vorgehaltener Hand fallen Worte wie Schlüsselfigur, Ideologe, Mann fürs Grobe und sogar Bundesrat Pupacher. Letzteres erweist sich als Zuspitzung, zeigt aber, dem Generalsekretär des Bundesamtes für Wirtschaft, Bildung und Forschung haftet der Nimbus eines erfolgreichen Strippenziehers an. Einer, der ihn gut kennt, ist FDP-Ständerat Philipp Müller.
Ich teile diese Einschätzung. Wer viel weiß, der hat also auch natürlich Einfluss. Also man kann das alte Sprichwort hier anwenden, Wissen ist Macht.
Müller arbeitete als FDP-Parteipräsident eng mit Pupacher zusammen, der damals Generalsekretär der FDP war. Dort trimmte Pupacher die Partei auf einen einheitlicheren Kurs und schreckte nicht davor zurück, auch gestandene Politikerinnen und Politiker abzukanzeln. Vor 4 Jahren berief Bundesrat Johann Schneider-Ammann Stefan Pupacher ins Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung. Der Generalsekretär vertritt eine konsequent wirtschaftsliberale Linie und pflegt einen intensiven Austausch mit dem Wirtschaftsdachverband Economie Suisse und der liberalen Denkfabrik Avenir Suisse. Pupacher gibt keine Interviews. Zahlreiche Personen aus Politik, Verbänden und Verwaltung geben zwar Auskunft über ihn, wollen aber nicht ins Mikrofon sprechen. Einer, der redet, ist CVP-Nationalrat und Bauernpräsident Markus Ritter. Der Generalsekretär habe sehr viel Einfluss, stellt er fest.
Das haben wir am eigenen Leib erfahren im Dezember, als wir eine Anfrage tätigten an den Bundesrat für ein Gespräch und diese dann durch den Generalsekretär relativ früh abgelehnt wurde.
Der mächtige Kadermann im Wirtschaftsdepartement gilt als ideologischer und konfliktfreudiger als sein Chef, Bundesrat Schneider-Ammann. Es ist ein offenes Geheimnis, das ihm dieser großen Freiraum überlässt. Sie arbeiteten eng zusammen, stellt ein Mitarbeitender des Departements fest. Einmal entscheidet der eine, einmal der andere. Ein hochrangiger Angestellter eines anderen Departements berichtet von Fällen, in denen der Generalsekretär Abmachungen mit Bundesrat Schneider-Ammann wieder rückgängig machte. SVP-Nationalrat Toni Brunner, Mitglied der Wirtschaftskommission, erklärt.
Stefan Pupacher füllt natürlich ein Vakuum im Volkswirtschaftsdepartement und er hat sehr viele Freiheiten. Und was er noch nicht ganz verstanden hat, er ist jetzt nicht mehr Generalsekretär der FDP Schweiz, sondern des Volkswirtschaftsdepartements der Schweiz.
Die Landwirtschaftslobby macht Pupacher verantwortlich für den härteren Kurs gegenüber den Bauern, den der Bundesrat letzten Herbst eingeschlagen hat. Er fordert Zollsenkungen für Landwirtschaftsprodukte, um neue Freihandelsverträge zu ermöglichen. Seit dem Amtsantritt des Generalsekretärs habe es im Departement einen Strategiewechsel gegeben, sagt Bauernpräsident Markus Ritter. Vorher sei das anders gewesen.
Es ist ein bisschen augenfällig, wie es bei China gelaufen ist. Dort hatten wir ein relativ gutes Einvernehmen mit dem Departement, gerade auch in der Gestaltung der Details. Es wurde relativ intensiv diskutiert. Und jetzt stellen wir fest, bei den laufenden Freihandelsabkommen, sei es die Mercosur-Diskussion, aber auch Malaysia, Indonesien, dass dort kaum oder keine Gespräche gewünscht werden.
Stattdessen gäbe es nun runde Tische und Reisen mit vielen Gästen, was wenig bringen würde, kritisiert Ritter. Nicht nur die Bauern verfolgen das Wirken Pupachers mit Argwohn. SP-Nationalrat und Gewerkschafter Corrado Pardini, Mitglied der Wirtschaftskommission, sieht ihn weiterhin als Einflüsterer und Stratege der FDP.
Speziell spürt man das in der ganzen Deregulierungsgeschichte des Arbeitsrechts. Dort tragen die Motionen und Vorstöße schon auch die Handschrift von Herrn Pupacher.
Konkret meint Pardini Vorstöße von FDP-Parlamentariern, die die tägliche Arbeitszeit erhöhen sowie die Pflicht, die Arbeitszeit zu erfassen, beschränken möchten. Ob diese tatsächlich mit Pupacher abgesprochen sind, lässt sich nicht erhärten. Gewiss ist aber, die aktuelle Wirtschaftspolitik der Schweiz wird von Stefan Pupacher maßgeblich mitgeprägt. Sowohl Mitstreiter wie Gegner beschreiben den mächtigen Generalsekretär als Schnelldenker, Schnellschreiber, Schnellredner. Er lese sich jeden Morgen durch die Weltpresse, kenne die Dossiers bis ins Detail und arbeite hart, lobt ihn FDP-Ständerat Philipp Müller.
Er kennt fast alles. Also ich habe nie erlebt, dass er irgendetwas nicht weiß. Er liest von morgen früh bis abends spät Informationen, er ist schnell im Denken.
Doch was ist sein Ziel?
Ja, sein Ziel ist immer, Erfolg zu haben.
Um Erfolg zu haben, sitzt Generalsekretär Stefan Brubacher am richtigen Ort, an der Schaltstelle des Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung, wo er seinen Einfluss ganz oben geltend machen kann.
Priscilla Imboden hat berichtet. Sie hören das Echo der Zeit von Radio SRF. Nachhilfeunterricht von Google.
Ah, sehr spannend. Sehr viel Neues gehört. Spannende Tricks und Kniffs. Hilft mir sicher weiter in meinem Leben.
Sagt der Journalist, der vom Suchmaschinengiganten ausgebildet wird. Hilfe oder doch eher PR? Besuch im Sterbehospiz.
Das Allerwichtigste ist die Zuwendung, das Hinschauen, das Dasein. Und alles ausgeführt mit Echtheit, Wahrhaftigkeit und Liebe.
Sagt die Pflegerin. Doch Fallpauschalen und Finanzierungslücken erschweren diese Aufgabe. Peking, wir haben ein Problem. In den nächsten Tagen soll das Raumfahrtlabor Himmelspalast in die Atmosphäre eintreten. Und Namen sind Schall und Rauch, außer es geht um ein Land. Das Neueste zum Namensstreit um Mazedonien. Im Echo der Zeit. Ausgerechnet vor dem Osterfest muss sich Italien mit dem Thema Terrorismus auseinandersetzen. Bei koordinierten Razzien in diversen Städten sind mutmaßliche Extremisten verhaftet worden. Sie sollen Verbindungen zum Weihnachtsmarktanschlag von Berlin haben. Aus Rom, Franco Battel.
Heute verhafteten die italienischen Behörden 4 Tunesier und einen Libanesen. Bei ihnen soll es sich um den Freundeskreis jenes Tunesiers handeln, der an Weihnachten 2016 in Berlin mit einem Lastwagen 12 Passanten tötete. Die 5 Verhafteten wurden über gespeicherte Nummern auf dem Handy dieses Terroristen identifiziert. Ihnen wird vorgeworfen, Kontakte zum Islamischen Staat unterhalten zu haben. Bei Telefonaten, die Polizei mithörte, sollen sie über Anschläge in Italien gesprochen haben. Die Verhaftungen von heute sind kein Einzelfall. Gestern nahm die Polizei in Turin einen Verdächtigen in Gewahrsam, der Komplizen für terroristische Angriffe suchte. In dessen Wohnung stieß die Polizei auf eine Anleitung, wie man einen Lastwagen mit einer Bombe bestückt, um möglichst viele Passanten zu töten. Und vorgestern verhaftete die Polizei in Foggia einen Ägypter, der Kinder und Jugendliche zum Töten Andersgläubiger aufforderte. Gleichzeitig betont der italienische Innenminister, die Zahl der Drohungen von Islamisten, vorab in Rom einen Anschlag zu verüben, nehme beständig zu. Seien diese Drohungen vor 1 oder 2 Jahren noch in englischer oder arabischer Sprache verfasst worden, würden diese nun in fehlerfreiem Italienisch im Netz publiziert. Ein Indiz dafür, dass die Urheber in Italien selber zu suchen sind. Die Terrormiliz Islamischer Staat habe zwar in Syrien militärische Rückschläge erlitten, aber deren Aktivitäten in Italien ließen nicht nach, bilanzieren die Behörden. Dies ist einer der Gründe dafür, dass die Sicherheitsvorkehrungen vor Ostern erneut rigoros sind. Allein in der Stadt Rom, wo am Karfreitag und Ostersonntag Zehntausende Gläubige an den Messen beim Kolosseum und auf dem Petersplatz erwartet werden, sind Zehntausende Angehörige von Polizei und Armee im Einsatz. Seit den Anschlägen in verschiedenen europäischen Städten verhafteten die italienischen Behörden regelmäßig Personen, die zu Terroraktionen aufriefen oder solche planten. Von einem Anschlag blieb Italien bisher aber verschont.
Google ist mittlerweile der mächtigste Medienkonzern weltweit. Alphabet, der Mutterkonzern von Google, erzielte 2017 einen Umsatz von rund 110 Milliarden Dollar. Rund 1 Milliarde Umsatz erzielte Google allein in der Schweiz mit Online-Werbung. Das Geschäftssystem ist denkbar einfach. Man vermittelt die Inhalte anderer und verdient an der Werbung. Das Geschäft läuft gut. Google sagt, man möchte deshalb auch etwas dem Journalismus zurückgeben und hat die Google News Initiative gegründet. Medienredaktor Salvador Attasoy hat einen Google-Ausbildungsanlass für Medienleute in Zürich besucht.
Rund 20 Journalistinnen und Journalisten haben sich im Google-Hauptquartier in der Nähe des Zürcher Hauptbahnhofs versammelt. Sie bilden sich weiter und sind begeistert.
Ah, sehr spannend. Sehr viel Neues gehört. Spannende Tricks und Kniffs. Hilft mir sicher weiter in meinem Leben.
Sagt der freie Journalist Stefan Kamenzind. Google hat eingeladen, gratis, zu einer Schulung. Im Rahmen der Google News Initiative, eines von mehreren Projekten, mit denen Google Medienschaffende bei ihrer Arbeit unterstützen möchte, wie Vani Südkü, derzeit Leiterin des Google News Labs, sagt.
Also das News Lab richtet sich unter anderem direkt an Redaktionen und Journalisten und erarbeitet Wege mit der Zielgruppe, neue Technologien von Google in die Berichterstattung einzuarbeiten.
Einzuarbeiten heißt, im News Lab in Zürich lernen die Journalisten und Journalistinnen vor allem, wie man Suchbegriffe für Google definiert, Datenbanken mit Google durchsucht, Instrumente wie Google Maps und die Bildersuche effektiver nutzen kann. Mehr als 90% der Schweizerinnen und Schweizer griffen 2017 auf google.ch als Suchmaschine zurück. In Europa kommt Google gar auf einen Länderschnitt von mehr als 92%. Google hilft uns bei der Suche nach Bildern und zeigt uns die neuesten Artikel an. Der Service ist gratis. Im Gegenzug liefern wir unsere Nutzerdaten, unser Suchverhalten und helfen Google dabei, unsere Gewohnheiten kennenzulernen und Werbung personalisiert, zeitgesteuert und regionalisiert anzuzeigen. Damit wird Google für verschiedene Marktteilnehmer zu einer mächtigen Konkurrenz. Rund 1 Milliarde Franken an Werbegeldern soll das amerikanische Unternehmen 2017 laut Schätzungen mit Online-Werbung hier in der Schweiz verdient haben. Tendenz nach wie vor steigend. Das wäre mehr als die Hälfte des ganzen Online-Werbeetats überhaupt. Für die Schweizer Verlage ist Google darum nicht nur ein Konkurrent, sondern eine regelrechte Bedrohung. Bei Google sieht man das aber nicht so.
Wir sind bei Google der Meinung, dass wir nur in Zusammenarbeit mit unseren Partnern, den Verlagspartnern und mit Medienorganisationen unsere Produkte ja entwickeln und auch am Leben erhalten können. Und wir sehen da eine gemeinsame Zukunft mit unseren Partnern,
sagt Vani Südkü von Google News Lab. Google hat aus diesem Grund bereits vor 3 Jahren die Digital News Initiative lanciert, ein 150 Millionen Euro schweres Förderprojekt für europäische Medienunternehmen. Gefördert wird nebst journalistischer Arbeit auch das Entwickeln von Applikationen, wie beispielsweise eine europäische Datenbank für Recherchemedien, um Artikel auszutauschen. Ein ganz kleiner Teil des Geldes fließt dabei auch in die Schweiz. Knapp 3 Millionen waren es bisher, keine 2%. Damit wird unter anderem auch dieser Kurs hier in Zürich finanziert. Die teilnehmenden Journalisten sehen das Engagement des Medienriesen denn auch durchaus kritisch.
Ja, man muss sich natürlich schon bewusst sein, dass Google ja das nicht just for fun macht. Google möchte ja, dass wir quasi gegenüber Google positiv gestimmt sind,
sagt Jean-Claude Frick. Auch wenn der Kurs gut gemacht sei.
Man muss sich ganz klar bewusst sein, mittelfristig, Google hätte es am liebsten, wenn sie ohne uns auskommen würden.
Google bildet Journalisten gratis aus. Gleichzeitig zügelt der Konzern einen immer größeren Teil des Werbekuchens ab und bringt so traditionelle Medienhäuser finanziell arg in Bedrängnis. Ich habe Salvador Attasol gefragt, irgendwie geht da doch etwas nicht ganz auf.
Doch derzeit geht das auf, weil Google braucht ja die Journalisten noch. Google lebt ja momentan davon, dass man die Nutzerinnen und Nutzer auf externe Inhalte weiterleitet. Google hat wie Facebook dasselbe Prinzip. Es geht darum, maximale Automatisierung, minimaler Aufwand, maximaler Profit. Inhalte selbst stellt Google ja heute keine her.
Und doch hat man irgendwie den Eindruck, wenn man Ihren Beitrag auch gehört hat, diese Initiative, die nützt am Schluss doch eigentlich nur Google.
Nun gut, die Schweizer Verlage haben lange versucht, mit Google irgendwie ins Gespräch zu kommen. Das war mehr oder weniger chancenlos. Das jetzt ist schlicht der beste Vorschlag, der bisher gemacht wurde. Die Schweizer Verlage haben da eigentlich gar keine große Chance. Google ist ja jetzt auch daran, eigene Portale aufzubauen. Die Frage ist also, wie lange dieser Deal überhaupt hält. In den USA beispielsweise wird fleißig ein Jobportal getestet. Man entfernt sich immer mehr vom Kerngeschäft, versucht das Prinzip dieses Portals, das alles vereint, zu exportieren, damit weiter Geld zu machen. Google lernt sehr schnell. Sehr viel, beispielsweise eben durch diese Zusammenarbeit und Förderung mit den Verlagshäusern. Diese erwähnte News-Initiative wurde soeben von Europa auf die Welt ausgeweitet. Es ist ein Geben und ein Nehmen, glaube ich, im Ende. Google gibt Geld, Technik und digitales Know-how. Die Verlage kooperieren, arbeiten mit Google-Produkten und so wächst man auf eine Art und Weise zusammen.
Was können die Verlage machen, was können traditionelle Medienunternehmen machen, um am Schluss neben Google noch einen Platz zu haben?
Die Frage ist, ob das überhaupt gehen wird. Google hat ja im Vergleich zu vielen anderen so etwas wie ein Konzept, ein System. Man schafft sich Verbündete, man macht das zum Teil auch wirklich sehr gut. Ein Beispiel, diese erwähnte News Initiative fördert auch Projekte von Migrantinnen und Migranten, von Journalistinnen und Journalisten. Minderheiten also werden gefördert mit Geld. Gute Projekte in einer Zeit, in der es kaum mehr Unterstützung gibt für solche Dinge. Letzten Endes, glaube ich, eben geht es wirklich jetzt darum, für Google Verbündete zu finden und sich für die Zukunft aufzustellen.
Und PR zu machen.
Auch das ist letzten Endes eine Frage der Perspektive. Google hat so etwas wie einen größeren Plan. Die Schweizer Verlage scheinen derzeit nicht wirklich einen zu haben. Wenn wir das jetzt im Großen und Ganzen anschauen, wir diskutieren relativ breit darüber, ob man Medien in der Schweiz nicht gezielt auch mit Geldern, mit Bundesgeldern fördern soll, private Medien. Es kann ja nicht sein, dass die Werbegelder, die wir haben im Online-Markt, ins Ausland abfließen, ohne dass dafür irgendwie medientechnisch eine Gegenleistung geboten wird. Also die Politik wird sich hier darüber Gedanken machen müssen. Das bedeutet, Google arbeitet daran, hier einen Weg zu finden, zumindest mitreden zu können.
Wenn Sie sagen, die Werbegelder sollen nicht einfach so ins Ausland abfließen, aber das ist ja der Gang der Dinge sozusagen. Wie könnte man das verhindern, dass das geschieht?
Das ist eben die große und die richtige Frage. Natürlich müsste man das juristisch machen, vielleicht müsste man das mit einer Steuer machen. Fakt ist einfach, alle Versuche, die man jetzt von privater Seite her unternommen hat, beispielsweise von Seiten der Verleger hier in der Schweiz, die haben nicht gefruchtet. Auch Facebook beispielsweise reagiert kaum auf solche Anfragen. Das bedeutet, es muss eine höhere Instanz kommen. Das Parlament wäre dann die nächsthöhere Instanz, die sich auf Gesetzesebene mit so etwas befassen müsste.
Und würden die privaten Medienkonzerne überhaupt bereit sein, dass sie da Hilfe vom Staat bekommen?
Das ist eine zweite große Frage. Bis jetzt erleben wir hier die Positionen, dass man sagt, man will keine Hilfe. Das Problem ist einfach, es gibt so etwas wie eine Realität. Und man sieht, das Geld, die Werbegelder, die die Verlage einnehmen, werden immer wie weniger. Es reicht nicht, um zu kompensieren, was man mit diesen Digitalabonnements reinholt. Das bedeutet, irgendwann wird die Realität vielleicht so weit sein, dass man sagt, wir müssen jetzt, egal ob wir wollen oder nicht.
Sagt SRF-Medienredaktor Salvatore Attassoi. Vor 10 Jahren haben Bund und Kantone beschlossen, die sogenannte Palliativpflege in der Schweiz zu fördern. Es geht um unheilbar kranke Menschen, die am Lebensende stehen und spezielle Pflege brauchen. Dank der nationalen Anstrengungen hat sich zwar einiges getan. Zum Beispiel haben heute fast alle Kantone eine Strategie für palliative Pflege. Aber noch immer mangelt es an Hospizen. Das sind spezialisierte Häuser, in denen Menschen beim Sterben begleitet werden. Warum es solche Hospize in der Schweiz so schwer haben, zeigt der Bericht von Rahel Walser.
Die Lifttür geht auf. Dahinter erstreckt sich ein langer Gang. Die Wände sind violett gestrichen. Blumen in den Vasen auf den Tischen, Blumen auf den Vorhängen vor den Fenstern. Es ist still. 10 Personen liegen zurzeit im Hospiz Aargau. Sie sind hier, um zu sterben. Die meisten haben Krebs im Endstadium. Um Chemotherapien oder Operationen geht es nicht mehr. Hier stehen andere Behandlungen im Vordergrund.
Rhythmische Einreibungen sind zum Beispiel Einreibungen mit beiden Händen kreisend, die den Menschen ruhiger machen. Dass der Patient dort noch gefördert wird, wo er noch etwas spürt oder merkt oder fühlt.
Beschreibt Regina Zieler, sie arbeitet im Hospiz in der Pflegeleitung. Es gehe um Lebensqualität am Lebensende.
Das Allerwichtigste ist die Zuwendung, das Hinschauen, das Dasein und alles ausgeführt mit Echtheit, Wahrhaftigkeit und Liebe.
Doch Liebe und Zuwendung, das steht nicht im Leistungskatalog der Krankenkassen.
Es belastet mich, zu wissen, dass das, was der sterbende Mensch benötigt, nicht bezahlt wird.
Das Hospiz muss sich nach der Decke strecken. Es rechnet ab wie ein Pflegeheim. Die interne Zeiterfassung hat aber gezeigt, dass sich das Hospiz für die Betreuung dreimal so lange Zeit nimmt wie ein durchschnittliches Pflegeheim. Es gibt also große Finanzierungslücken. Die Patienten müssen 240 Franken pro Tag selber bezahlen und das Hospiz ist auf Spenden angewiesen. Spenden, die es einzeln zusammenzukratzen gilt. Geschäftsführer Dieter Herrmann.
Das sind Menschen wie du und ich, hauptsächlich ältere Personen, und die haben ein Spendenvolumen von 10 bis 50, vielleicht mal 100 Franken. Und es passiert selten, dass wir Großspenden kriegen.
Nicht immer kommen genug Kleinspenden zusammen. Zeitweise war das Hospiz schwer defizitär. Dabei wäre es wichtig, dass es in der Schweiz mehr Hospize gäbe, findet Sabine Moser. Sie arbeitet beim Brückendienst in Luzern. Der Brückendienst betreut Leute, die palliative Pflege brauchen, zu Hause. Doch zu Hause sterben, das kann nur jede fünfte Person. Alle anderen sind so krank, dass sie rund um die Uhr Betreuung brauchen. Weil aber Hospize fehlen, es gibt in der ganzen Schweiz bloß 11, bleibt nur das Pflegeheim oder das Spital. Doch das Pflegeheim sei gerade für Jüngere kein geeigneter Ort.
Wir merken Hürden bei jüngeren Leuten, in ein Heim zu gehen, wo mehrheitlich ältere Leute sind.
Und auch das Spital sei oft keine gute Lösung.
Weil da laufen wieder Abklärungen von A bis Z. Also er kommt dann meistens auf die Notfallstation, muss das ganze Prozedere durchmachen.
Zwar gibt es durchaus palliative Abteilungen in Spitälern, die ein gutes Angebot haben. Doch diese sind viel teurer als ein Hospiz. Ein Tag auf einer palliativen Abteilung eines Spitals kostet bis zu 2000 Franken. Im Hospiz ist es etwa die Hälfte. Noch entscheidender ist jedoch, dass im Spital auch auf Palliativabteilungen mit Fallpauschalen abgerechnet wird. Die Patienten können also nicht bleiben, bis sie sterben, sondern nur so lange, wie die Pauschale die Kosten deckt. Es komme zu Notsituationen, sagt Sabine Moser.
Weil die Leute nicht unbedingt den richtigen Platz für sich finden, wird manchmal auch Exit das Thema, also die assistierte Suizidbeihilfe.
Finden Betroffene keinen Platz in einem Hospiz oder einem Heim, haben sie Angst, den Angehörigen zur Last zu fallen und sehen die Sterbehilfe als einzigen Ausweg. Dass es in der palliativen Versorgung Lücken gibt, hat auch der Bund erkannt. Er gibt zum Beispiel eine Studie in Auftrag, die den Nutzen von Hospizen belegen soll. Und auch die Finanzierung werde angeschaut. Die Fallpauschalen seien für die palliative Pflege nicht ideal, sagt das Bundesamt für Gesundheit auf Anfrage. Auch ob die öffentliche Hand mehr an Hospize bezahlen soll, müsse zumindest diskutiert werden. Der Dachverband der Schweizer Hospize fordert genau dies. Doch in Zeiten von steigenden Gesundheitskosten dürfte die Idee, noch mehr Leistungen abzudecken, sicher einen schweren Stand haben.
Das war ein Beitrag von Rahel Walser. Und jetzt ist es 18 Uhr und gleich 33 Minuten. Das ist das Echo der Zeit am Gründonnerstagabend. Und hier geht's weiter mit dem Ende eines Raumlabors und vielleicht dem Ende eines Namensstreits. Himmelspalast oder Tiangong. Das ist der passende Name eines chinesischen Raumlabors, das seit 2011 im All unterwegs ist, seit Herbst 2016 aber unkontrolliert um die Erde dreht, an Höhe verliert und ab Karfreitag wieder in die Atmosphäre eintreten wird. Über diesen Wiedereintritt habe ich mit Wissenschaftsredaktorin Katharina Boxler gesprochen. Das Wichtigste gleich vorweg, müssen wir uns Sorgen machen?
Nein, die Trümmerfragmente, die werden irgendwo in einer Zone zwischen dem 43. nördlichen Breitengrad und dem 43. südlichen Breitengrad zur Erde fallen und da liegt die Schweiz nicht drin. Es könnte theoretisch Städte wie Barcelona, Marseille, Peking oder Chicago treffen, aber es ist viel wahrscheinlicher, dass die Schrottteile ins Meer fallen. Also das Risiko, dass wir getroffen werden oder dass ein Mensch getroffen wird, das ist praktisch null. Etwa so groß wie, dass ein Mensch zweimal innerhalb desselben Jahres vom Blitz getroffen wird.
Der Wiedereintritt wird ab morgen Karfreitag erwartet. Warum kann man das nicht genauer vorhersagen?
Ja, schuld sind eigentlich die Launen der Sonne und das Taumeln der Weltraumstation selber. Es gibt zwar heute viel genauere Messverfahren, doch die Sonnenaktivität, die kann sehr kurzfristig die Dichte der Erdatmosphäre beeinflussen und damit die Wucht des Aufpralls der Raumstation in der Atmosphäre. Zum anderen spielt es eine Rolle, wie, also mit welcher Lage das Labor auf die Atmosphäre treffen wird. Je nachdem gibt's mehr oder weniger Widerstand. Man kann das vergleichen mit einem Sprung vom 10-Meter-Brett. Wenn es einen beim Springen dreht und man schräg auf dem Wasser aufschlägt, dann wird unser Körper mehr abgebremst und es tut mehr weh, als wenn wir mit den Zehenspitzen voran eintauchen. Und genauso wird es auch dem chinesischen Weltraumlabor gehen, das mit einer Geschwindigkeit von etwa 7 Kilometern pro Sekunde in die Erdatmosphäre eintauchen wird.
Und dann wird Tiangong verglühen, zumindest größtenteils. Was passiert da genau?
Ja, der Widerstand der Atmosphäre, der trifft ein Objekt, das dort hineinrast, sehr heftig. Die Raumstation wird innerhalb kürzester Zeit praktisch auf Null, also extremst abgebremst. Tiangong 1 wird dann schrittweise zerfallen und durch die immer dichter werdende Atmosphäre entsteht auch zunehmend Reibungshitze, bis die Station eben schließlich verglüht. Allerdings etwa 20-40% der Station könnten die Hitze überstehen und zur Erde regnen, weit verteilt über eine sogenannte Trümmerschleppe, die über 1000 oder 2000 Kilometer lang sein kann und etwa 20 bis 40 Kilometer breit.
Wie oft geht eigentlich die Kontrolle über Weltraumschrott verloren?
Selten. Normalerweise werden ausgediente Raumschiffe oder Satelliten kontrolliert zum Absturz gebracht, indem man die Geräte zum Beispiel so abbremst und lotst, dass sie ins Meer fallen. China hat aber seit 2016 keinen Kontakt mehr zur Raumstation und daher ist dieser unkontrollierte Eintritt auch für Experten ein außergewöhnliches Ereignis. Zudem ist Tiangong 1 groß, zwar nicht das größte Stück Weltraumschrott, das je in die Erdatmosphäre eingetreten ist, aber mit seinen 12 Metern Länge und 8,5 Tonnen Gewicht doch eine ganz stattliche Erscheinung.
Wenn Sie von Tiangong 1 reden, dann gibt es auch einen Tiangong 2, ein weiteres Weltraumlabor, das immer noch in der Luft ist. Funktioniert dort alles reibungslos?
Ja, da läuft alles nach Plan. An Bord befindet sich eine ganze Reihe von Geräten für verschiedene Experimente. Das Weltraumlabor Tiangong 2, das versinnbildlicht die enormen Fortschritte, die China in kurzer Zeit in der Raumfahrt gemacht hat und die das Land, geht es nach Plan, bald schon mit bemannten Missionen zum Mond und später vielleicht auch zum Mars bringen soll.
Katharina Boxler, sie ist Wissenschaftsredaktorin von Radio SRF. Mehr als 26 Jahre schon dauert der Streit zwischen Griechenland und Mazedonien, seit Jugoslawien auseinanderbrach und Mazedonien unabhängig wurde. Die Griechen sagen zu ihren nördlichen Nachbarn, ihr könnt euer Land nicht Mazedonien nennen, weil dieser Name schon in der Antike den Griechen gehörte. Und solange ihr an diesem Namen festhält, blockieren wir euren Beitritt zur NATO und zur EU. Seit letztem Jahr hat Mazedonien allerdings eine neue Regierung und diese will ihr Land aus dieser Blockade befreien. Im Herbst lancierte sie neue Verhandlungen, jetzt kommen diese in eine entscheidende Phase. Christoph Wüthrich war für uns in der mazedonischen Hauptstadt Skopje.
Bis vor einem Jahr regierten in Mazedonien die Nationalisten. Sie legten viel Wert auf Symbole. Für Hunderte von Millionen Euro bauten sie das Stadtzentrum von Skopje um. Den vorher modernen Gebäuden wurden Fassaden im antiken Stil verpasst, mit Säulen, Kapitelen und zahllosen Figuren. Nikola Stiriov klopft an eine der Fassaden. Die Säule aus Kunststoff klingt hohl. Stiriov veranstaltet Stadtrundgänge für kulturinteressierte Gäste und führt natürlich auch zum kitschigen, übergroßen Reiterdenkmal mitten auf dem Hauptplatz von Skopje. Es stellt Alexander den Großen dar, den mazedonischen König aus der Antike. Stiriov erklärt, was die nationalistische Regierung damit für eine Botschaft nach Griechenland aussandte.
Alexander is Macedonian, of course, not Greek.
Alexander ist ein Mazedonier und wir hier haben das Recht, ihn im Zentrum unserer Hauptstadt aufzustellen, genauso wie ihr Griechen, sagt Stiriov. Das gefiel den nationalistischen Wählern. Für die Griechen war das aber eine Provokation, ein Hindernis mehr im Streit zwischen Athen und Skopje. Alexander den Großen, dem Altertum als Welteroberer die griechische Kultur bis weit in den Orient hineintrug, betrachten die Griechen als ihr Eigentum. Die Statue und der Umbau Skopjes im antiken Stil ist für sie kultureller Diebstahl. Genauso wie es für Griechen schon ein Diebstahl war, als die nördlichen Nachbarn 1991 ihren neuen Staat Republik Mazedonien nannten. Seit dem letzten Jahr kommen von mazedonischer Seite keine Provokationen mehr. Im Gegenteil, die neue, nicht-nationalistische Regierung des Sozialdemokraten Zoran Zaev sendet versöhnliche Signale nach Athen. Der Flughafen Skopjes beispielsweise trägt seit kurzem nicht mehr den Namen Alexander des Großen. Die großen Buchstaben wurden vom Terminal entfernt. Zaev will den Namensstreit mit Griechenland so schnell wie möglich lösen. Am WEF in Davos hat er sich mit dem griechischen Premier Tsipras persönlich getroffen. Seit dem Herbst arbeiten die Außenminister der zwei Länder an einem Kompromiss.
If he provides solution for the name issues and Macedonia is moving forward.
Wenn Zaev diesen Konflikt löst, dann ist unser Weg frei Richtung EU. Griechenland wird uns nicht mehr blockieren, sagt Politikbeobachter Visar Ademi. Und sobald Mazedonien in Beitrittsverhandlungen mit der EU sei, bekomme Zaev von außen Hilfe für all die Reformen, die nötig seien, um das Land aus dem Sumpf von Korruption und Machtmissbrauch der letzten 10 Jahre zu befreien. Wenn es aber keine Lösung gebe im Namensstreit, werde Zaev auch mit allen innenpolitischen und wirtschaftlichen Vorhaben scheitern. Bleibe der Weg in die EU verschlossen, sei das eine Katastrophe. Es gehe ums Ganze, nicht nur um den Namen. Einige Fragen haben die Außenminister Griechenlands und Mazedoniens in den letzten Monaten bereits geklärt. Im Gespräch ist ein Kompromiss, nachdem Mazedonien seinem Namen einen geografischen Zusatz voranstellen würde, also zum Beispiel Obermazedonien. In den letzten Wochen kamen von Griechenland aber Forderungen, die eine Einigung erschweren. Griechenland verlangt, dass der neue zusammengesetzte Name weltweit nur in der Originalsprache verwendet wird. Auch auf Deutsch dürfte es dann nicht Obermazedonien heißen, sondern Gorna Makedonia. Noch heikler ist die Forderung, dass Mazedonien die Namensänderung mit einer Verfassungsänderung festschreiben soll. Mischa Popovic vom Institut für Demokratie in Skopje befürchtet, dass das ganze Vorhaben an einer Verfassungsänderung scheitern könnte.
It will create a really bad political dynamics in Macedonia, where actually
es wird nicht möglich sein, die Verfassung zu ändern. Dafür braucht es eine Zweidrittelsmehrheit im Parlament und auf die kommt Zoran Zaevs Regierung nicht, sagt Popovic. Alles könnte genauso verbindlich in einem internationalen Abkommen geregelt werden. Kaum jemand in Skopje kennt sich im Namensstreit mit Griechenland so gut aus wie Ljubčo Arsovski. Er war schon Diplomat in jugoslawischer Zeit und nach der Unabhängigkeit Mazedoniens war er erster Botschafter des Landes in Athen. Er spricht Griechisch und kennt die Gegenseite ausgezeichnet. Politisch steht er der Regierung von Zoran Zaev nahe, nicht den nationalistischen Vorgängern. Trotzdem teilt er Zaevs Optimismus nicht. Griechenland ist nicht gewillt, das Problem zu lösen, sagt der Diplomat, sonst würde es nicht unerfüllbare Forderungen stellen. Tsipras steht unter großem Druck, nicht nur wegen der wirtschaftlichen Probleme seines Landes. Tsipras hat einen Verteidigungsminister und Koalitionspartner, der in der Namensfrage keine Zugeständnisse machen will, sagt Arsovski. Auch die Opposition und die orthodoxe Kirche schürten nationalistische Emotionen. Hätten hunderttausende Demonstranten auf die Straße gebracht, die skandierten, Mazedonien ist griechisch. Und nicht zuletzt mache Russland seinen Einfluss geltend, um eine Einigung und damit den EU- und vor allem den NATO-Beitritt Mazedoniens zu verhindern. Obwohl die Außenminister der zwei Länder nach ihren Treffen jeweils äußerst versöhnlich und optimistisch tönen, glaubt der pensionierte Botschafter nicht, dass der Namensstreit am Schluss gelöst wird. Die griechische Seite sei noch nicht so weit.
Das war das Echo der Zeit. Uns gibt's jederzeit, auch als Podcast auf der Play SRF App oder auf unserer Website srf.ch/Echo der Zeit. Verantwortlich für diese Ausgabe Judith Huber, für die Nachrichten Christian Lüscher, am Mikrofon Beat Zoltermann.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.